Teil 2 von Beziehungskisten. Und ja, es geht um Beziehungen und das betrifft alle, die in einer Beziehung leben. Und das seid ihr alle. Ja, ich werde vornehmlich meinen Fokus auf Paarbeziehungen legen, auf romantische Liebesbeziehungen. Darüber möchte ich gerne sprechen oder da lege ich den Fokus bei meinen Gedanken drauf. Und wenn du jetzt hier sitzt und denkst so, nee, will ich nicht, romantisch, Liebe, nichts für mich, glaube ich trotzdem, dass du mit dem, worüber ich sprechen werde, was anfangen kannst. Und ich möchte dich einladen, zuzuhören, weil du diese Grundsätze, über die ich heute sprechen möchte, ohne weiteres auf deine anderen Beziehungen, zu deinen Freunden, zu Familienmitgliedern oder sonstigen Beziehungen, in denen du lebst, übertragen kannst und sie werden hilfreich und sie werden diese Beziehungen zu besseren Beziehungen machen. Kurzer Rückblick. Letzten Sonntag haben wir damit angefangen und letzten Sonntag haben wir die Grundlage für diese Predigtreihe gelegt. Und diese Grundlage ist entscheidend, denn ohne diese Grundlage macht all das, wovon ich heute spreche, keinen Sinn. Da werde ich am Ende auch noch drauf zu sprechen kommen. Von daher ein kurzer Rückblick. Ich habe letzten Sonntag damit angefangen, dass ich erstmal mit zwei Mythen aufgeräumt habe, mit zwei unvernünftigen, unwahren Annahmen über Beziehungen. Aber diese Annahmen prägen unser Denken mehr, als wir meinen. Sie prägen nicht nur unser Denken, sie prägen das, was wir von Beziehungen erhoffen, was wir uns von Beziehungen erträumen, wie wir Entscheidungen treffen in Bezug auf Beziehungen. All das wird geprägt durch zwei Annahmen. Und die erste Annahme lautet, wenn du die richtige Person triffst, wird alles gut. Bis dahin ist es ganz egal, wie du mit Jungs oder mit Mädchen umgegangen bist, wie du Beziehungen gelebt hast. Irgendwann findest du, ist der Zeitpunkt gekommen, da ist die richtige Person in deinem Leben und dann wird alles gut, dein Leben wird gut, du wirst gut, alles wird toll. Das ist eine Annahme, die falsch ist. Das ist ein Mythos. Ich sage damit nicht, dass es nicht die richtige Person für jeden von euch gibt. Ich bin davon überzeugt, es gibt einen Menschen, der zu dir passt und der richtig für dich ist. Aber diese Annahme sagt eben, nur weil du diese Person gefunden hast, wird noch lange nicht alles gut. Es wird nicht alles gut. Und die Verheirateten unter uns, das habe ich letzten Sonntag schon gesagt, die wissen das am besten, denn die haben alle gesagt, ich habe die richtige Person gefunden. Und sie werden heute sagen, trotzdem ist nicht alles gut. Weil das passiert nicht. Das ist ein Mythos. Und dennoch prägt dieser Mythos unser Denken und erfüllt unsere Fantasien. Pass auf, jeder von uns hat schon einmal irgendwann in seinem Leben darüber fantasiert, wie die perfekte Person, wie die perfekte Frau, wie der perfekte Mann an deiner Seite zu sein hat, aussehen muss, sich verhalten wird und wie dann das Leben damit aussehen wird und wie gut dein Leben dann wird. Aber niemand von euch hat jemals Fantasien darüber gehabt, wie du ein richtig perfekter Mensch wirst. Oder wir haben noch nie darüber geträumt, oh, ich werde dann diese Entwicklung nehmen und diese Entwicklung. Wir werden vielleicht, haben vielleicht Fantasien darüber, was wir irgendwann mal haben und erreicht haben, aber nie, wie wir zur richtigen Person werden. Das hat unsere Fantasien noch nie erfüllt. Deswegen habe ich Sonntag darüber gesprochen, letzten Sonntag, die bessere und sinnvollere Frage, die du dir stellen kannst, wenn du eine gelingende, glückliche, erfüllende Beziehung leben willst, lautet, bin ich dabei, die Person zu werden, die Person sucht, nach der ich suche. Bist du dabei, die Person zu werden, nach der die Person sucht, die du suchst? Das wäre eine sinnvolle Frage. Und darüber wollen wir nachdenken. Oder für euch Verheiratete hier unter uns, bist du dabei, die Person zu werden? Wirst du gerade die Person, die dich geheiratet hat, damals gehofft hat zu finden? Wirst du die Person, die dich geheiratet hat, erhofft hat, zu finden. Der zweite Mythos, über den ich letzten Sonntag gesprochen habe, lautet, ein Versprechen ersetzt Vorbereitung und Einsatz. Alles, was du brauchst, ist ein Moment, wo du sagst, ja, ich will und eine fette Party und alles andere wird dann von alleine gut werden. Alles, was du brauchst für eine gelingende, glückliche Beziehung, ist dieses Versprechen und dieses Versprechen ersetzt dann Einsatz und Investition. Das ist ein Mythos. Wer von euch hat in den letzten Monaten von der US-amerikanischen Tennisspielerin Coco gehört? Cori Coco Gauff, weiß ich nicht, wie man es ausspricht. Keiner? keine Tennisbegeisterten, die hat in Wimbledon die ganze Tenniswelt überrascht. Die ist 15 Jahre alt, hat in der ersten Runde die siebenmalige Grand Slam-Siegerin Venus Williams ein Kraftpaket rausgeschmissen mit ihren zarten 15 Jahren auf dem Tennisfeld. Die hat alle zum Staunen gebracht. Warum? Woran liegt das, dass sie diesen Erfolg hatte, diese Coco mit 15 Jahren? Das liegt nicht einfach darin, dass sie sagt, ich liebe nun mal Tennis. Ich liebe es. Ich habe diesem Sport meine Liebe verschrieben. Ich möchte euch ihr Geheimnis verraten, denn sie hat es selber genannt. Sie hat es öffentlich gemacht. Sie sagte, vor jedem Spiel, seit ich 8 war, haben mein Vater und ich zusammen gebetet. Mehr braucht es nicht. Boah, keine Reaktion in euren Gesichtern, da bin ich ja mal gespannt. Ja, dass du so ein schlechter Tennisspieler liegt daran, dass du einfach zu wenig betest. Ja, ihr alle wisst, dass das Quatsch ist, dass das so nicht funktioniert, dass das nicht der Grund ist, warum sie so gut ist. Passt auf, was sie hat auch gesagt, was sie dort betet. Sie hat gesagt, wir beten nicht wirklich für einen Sieg. Wir beten einfach, dass ich und meine Gegnerin unverletzt bleiben. Und nach dem Match danken wir Gott für diese Möglichkeit. Also was ist das Geheimnis von Coco? Es ist nicht das Gebet. Beten sollten wir alle, keine Frage. Es ist eine Riesenmöglichkeit. Aber es ist nicht das Geheimnis zu ihrem Erfolg. Das Geheimnis darin, dass sie plötzlich solche Spiele gewinnt, liegt darin, dass sie seit ihrem 6. Lebensjahr fast jeden Tag auf dem Platz stand. Sich vorbereitet hat auf diesen einen Tag, wenn sie in Wimbledon den Rasen betritt und dort spielen darf. Sie dort alles rein investiert hat, um dafür vorbereitet zu sein. Und genau diese logische Reihenfolge, die kennen wir für jeden Bereich unseres Lebens. Wenn du erfolgreich sein willst, wenn du es schaffen willst, dann braucht das Vorbereitung, dann braucht das Einsatz. Trotzdem blenden wir das so oft aus, wenn es um unsere Beziehungen geht. Wenn wir eine erfolgreiche, glückliche, erfüllende Beziehung leben wollen, wenn wir eine glückliche Beziehung bauen wollen, dann bedarf das auch Vorbereitung. Dann bedarf das auch Einsatzbereitschaft und Einsatz. Wenn du ein tolles Date haben willst, eine tolle Ehe leben willst oder einfach nur eine gute Freundschaft bauen willst, dann bedeutet das, dass wir uns vorbereiten. Denn das ist ja dieser Mythos, ja? Ein Versprechen bedeutet nicht, weil du sagst, ja, ich will, dass du es auch kannst. Nur weil du sagst, ja, ich will, bedeutet nicht, dass du dazu befähigt bist. Es bedeutet, dass du die Verantwortung dafür übernimmst. Ja, ich will macht dich verantwortlich, zu investieren, reinzustecken in diese Beziehung. Und deshalb geht es in dieser Predigtreihe nicht darum, wie du die richtige Person findest, dass Jesus dir hilft, die richtige Person zu finden, sondern in dieser Predigtreihe wird es hierum gehen. Jesus zu folgen, wird dir helfen, die Art von Person zu werden, die Person, nach der du suchst, sucht. Und die wir letztendlich alle selber sein wollen, habe ich dann noch hinten dran gehängt. Jesus zu folgen, wird dir helfen, die Art von Person zu werden, die Person, nach der du suchst, sucht. Und dafür hat Jesus uns nur eine einzige Anweisung gegeben. Nur eine einzige Anweisung, die eigentlich ganz einfach ist. Wir haben sie wahrscheinlich nur kompliziert gemacht. Die eigentlich so klar und logisch ist und doch auch wieder irgendwie so herausfordernd. Doch wenn wir uns an diese Anweisung halten, dann wird sich alles verändern. Dann werden sich unsere Beziehungen positiv verändern. Und diese Anweisung lautet: Liebt einander, aber nicht so wie Netflix euch das sagt, wie How I Met Your Mother euch das sagt oder irgendwelche Zeitschriften oder Bücher. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, das hat Jesus gesagt. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe und so wie Jesus geliebt hat, das war eine völlig andere Art von Liebe, als wir sie normalerweise gewohnt sind. Das war eine ganz andere Dimension von Liebe. Es geht um die Liebe, mit der Jesus dich geliebt hat. Und damit kommen wir heute zum Kleingedruckten. Wir wollen diese Liebe betrachten, mit der Jesus uns geliebt hat und was das bedeutet für unsere Art und Weise zu lieben. Das Kleingedruckte ist ja normalerweise das, wo wir sagen, okay, da finden wir den Haken an der ganzen Sache. Okay, das ist die Anweisung, da kommt das Kleingedruckte. Mal gucken, wo der Haken ist. Das fühlt sich vielleicht auch wie ein Haken heute an. Und doch ist das Kleingedruckte diesmal etwas, was dich glücklich macht. Was kein Haken ist, sondern was dir hilft, vielleicht deine Beziehung zu retten. Was dir hilft, dich vorzubereiten. Was dich zu einer besseren Person macht. Zu der Person, die andere suchen und zu der Person, die jeder von uns letzten Endes selber sein wird. Also, wenn alle anderen davon sprechen, dass du eine bessere Beziehung führst, dadurch, dass du besser im Bett wirst oder so, sprechen wir darüber, wie du besser als Person wirst. Toller Vergleich, ne? Also alle anderen sprechen darüber, wie du besser wirst in der Beziehung, dadurch, dass du besser im Bett wirst, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das hört man überall. Du musst, wenn du eine Bombe im Bett bist, dann funktioniert das, aber Leute, Sex macht keine Beziehung, Sex macht Babys. Das ist eine Feststellung und wenn man mal Sexuntersuchungen nachguckt, also was haben Menschen festgestellt über Sex? Ganz komisch. Menschen, die bis an ihr Lebensende, Paare, die bis an ihr Lebensende glücklich leben, haben auch bis an ihr Lebensende glücklichen Sex. Von daher, es geht darum, wie wir glückliche Beziehungen bauen. Ich muss nur da wieder hinfinden, wo ich war. Alle Bilder aus euren Köpfen jetzt raus. Also, Apostel Paulus gibt uns Kleingedrucktes, wie wir zu der Person werden können, wie wir uns vorbereiten können auf Beziehungen, die erfüllend und glücklich sind. Und das macht er wie folgt. Er nimmt diese eine Anweisung, die Jesus gegeben hat, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Paulus hat diese eine Anweisung genommen und zu seinen Lebzeiten ist er mit dieser Anweisung zu den Menschen gegangen, hat sie zu den Menschen gebracht. Und Paulus war derjenige, der ist zu Heiden gegangen, also zu nicht religiösen, vorgeprägten Menschen. Und er hat gesagt, hey, liebt einander so, wie Jesus euch geliebt hat. Und er hat festgestellt in diesem Moment, oh, ich komme hier an kulturelle Probleme, die kennen das nicht. Und das ist eine ganz neue Art zu lieben für die. Und das ist ganz schön herausfordernd, das so einfach zu schlucken. Und er macht dann Folgendes, er nimmt diese Anweisung von Jesus und bricht sie runter. Er zerstückelt sie praktisch in verständliche Teile und versucht so zu erklären, was diese Liebe bedeutet, was es bedeutet, so zu lieben, wie Jesus uns liebt. Und das führt zu dem Kleingedruckten. Und wenn Paulus Anweisungen gibt, wenn Paulus uns zu etwas auffordert, ihr Lieben, dann ist es nie so etwas, was du lesen musst wie, oh, ein neues Gebot. Das sind keine neuen Gebote. Das sind Anwendungen auf das eine Gebot von Jesus. Paulus gibt uns keine neuen Gebote. Er gibt uns Anwendungen für das eine Gebot, was Jesus uns gegeben hat. Und Paulus macht das immer wieder deutlich dadurch, dass er immer schreibt, so wie Jesus oder durch Jesus oder in Jesu Kraft oder in Jesus. Tut dies oder jenes oder lasst dies oder jenes. Es sind Anwendungen auf das eine, was Jesus uns gesagt hat. Und so wollen wir das betrachten. Das erste Kleingedruckte lautet, Liebe ist geduldig. Liebe ist geduldig. Mit anderen Worten, Liebe drängt dich nicht. Liebe zwingt dich zu nichts. Sie drängt sich nicht auf, ist nicht aufdringlich. Wenn dich jemand zu etwas drängt, dann müsste man sich die Frage stellen, wie viel Liebe hast du eigentlich zu mir, dass du mich die ganze Zeit schiebst und schubst und mich zu etwas zwingst? Man könnte auch sagen, das Einzige, wozu Liebe uns drängt, ist, der anderen Person Raum zu geben, den sie braucht. Denn niemand von uns mag es, gedrängt zu werden. Niemand von uns mag es, gezwungen zu werden. Und deswegen habe ich das wie folgt für mich definiert. Liebe wählt immer die Geschwindigkeit der anderen Person. Das ist eine Riesenherausforderung. Liebe wählt immer die Geschwindigkeit der anderen Person. Das passiert nicht automatisch, weil das nicht unsere Natur ist. Dafür müssen wir uns entscheiden. Wir müssen uns entscheiden, stehen zu bleiben, statt zu sagen, oh, geh weiter. Das ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Natürlich ist es für uns, unsere Geschwindigkeit zu gehen. Das wäre normal. Normal für mich ist, meine Geschwindigkeit zu gehen. Und da, wo alle anderen eine andere Geschwindigkeit geben als man selbst, wo meine Lebensart so unterschiedlich ist als die von anderen, da frage ich mich, was stimmt mit denen nicht? Weil ja meine Geschwindigkeit normal ist. Es ist eine bewusste Entscheidung. Liebe erwartet nicht, dass jeder mit mir Schritt hält. Liebe sagt, ich wähle deine Geschwindigkeit. Ich werde vielleicht langsamer, ich werde vielleicht ein Stück schneller, weil ich deine Geschwindigkeit mitgehen möchte. Und Paulus sagt das hier nicht einfach so, er definiert Liebe nicht einfach so aus der Luft gegriffen, sondern die Grundhaltung, nochmal vom letzten Sonntag, die Grundhaltung ist auch die, dass die Liebe, über die wir sprechen, sich immer selbst zurücknimmt, sich selber zurückstellt, weil Jesus das für uns getan hat, weil Gott das in Jesus für uns getan hat. Gott hat niemanden gezwungen, seine Geschwindigkeit mitzugehen. Er zwingt dich nicht, seine Geschwindigkeit mitzugehen. Gott ist nicht derjenige, der sagt, komm, wo bist du da? Komm, sieh mal zu, zack, zack, sei hier bei mir. Du sollst endlich so weit sein, wie ich das mir vorstelle. Ganz im Gegenteil, Gott ist derjenige, der uns entgegengekommen ist, der aus der Herrlichkeit runter auf die Welt gekommen ist und mit uns einzuladen, mitzukommen und immer wieder auf uns gewartet hat. Durchs ganze Alte und Neue Testament sehen wir das, wie Gott uns entgegenkommt, wie er unseren Möglichkeiten entgegenkommt. Und deshalb sagt er zu jedem von uns, hey, du, der du hier sitzt und Ehemann bist, du Ehefrau, du Vater, du Mutter, du Freund oder Freundin hier, hey, lasst uns mal lernen, entgegenzukommen, einander entgegenzukommen, uns mit unseren Möglichkeiten entgegenzukommen. Zweiter Punkt, Liebe ist, ich dachte, der ist so bekannt, das 13. Kapitel. Liebe ist freundlich. Andere Übersetzungen schreiben da auch gütig. Du bist ein gütiger Mensch. Du bist ein freundlicher Mensch. Das klingt so weich, oder? Es klingt manchmal so, du bist ein gütiger Mensch. Es klingt auch irgendwie schwach. Soll ich euch was sagen? Güte ist genau das Gegenteil von Schwäche. Es ist absolute Stärke, denn das Gegenteil von Güte würde bedeuten, dass du dich nicht selbst kontrollieren kannst. Dass du unfreundlich bist und dich selbst nicht kontrollierst. Ich habe definiert, diese Liebe leiht der anderen Person Kraft, anstatt an Schwachheit zu erinnern. Es geht um die Bereitschaft, jemandem deine Kraft zu leihen, gütig mit ihm zu sein, freundlich zu sein und deine Kraft zu leihen, anstatt sie oder ihn an ihre Fehler, ans Versagen, an Schwäche zu erinnern und immer wieder aufzuzeigen. Güte, Freundlichkeit. Sagt nicht, oh, hast du das schon wieder gemacht? Wie oft haben wir da schon drüber gesprochen? Wie oft soll ich dir das noch zeigen? Wie oft soll ich dir noch sagen, dass das so nicht geht? Wie oft willst du mich dann noch enttäuschen? Das sagt Freundlichkeit nicht, sondern Freundlichkeit sagt, komm, nochmal, ich helfe dir. Freundlichkeit bedeutet, jemandem seine Kraft zu leihen, denn das ist das, was Gott für uns getan hat. Es bedeutet, jemandem das zu geben, was er im Moment vielleicht selber nicht hat, was er in dem Moment oder sie in dem Moment vielleicht nicht selber kann. Für Jesus hat Paulus das im Römerbrief Kapitel 5, Vers 8 definiert, habe ich hier nicht auf der Leinwand, Römerbrief 5, Vers 8. Dort heißt es, Gott beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Jesus sandte, damit dieser für uns stirbt, als wir noch Sünder waren. Jesus kam nicht und sagte so, hast du das schon wieder gemacht? Ja, wie oft willst du es noch machen? Komm, ernsthaft jetzt. Sieh zu, dass du das in den Griff kriegst, dann komme ich wieder. Sondern Jesus kam und er sagte, ich bin bereit, das zu tun, was du nicht kannst. Ich bin bereit, den Preis zu bezahlen für das, wo du schwach bist, wo du Fehler hast, wo du versagst. Da bin ich bereit, meine Kraft hineinzugeben. Als du noch Sünder warst, ging er ans Kreuz. Stellen wir uns also die Frage, in unseren Beziehungen, wie reagiere ich auf Schwäche? Wie gehe ich mit Fehlern um? Was ist meine Antwort auf Schwäche? Kleiner Tipp für diejenigen, die vielleicht noch einen Partner fürs Leben suchen, so die Jüngeren. Wenn du gerade mit jemandem unterwegs und fragst sie, ob das der richtige Partner fürs Leben ist, Schaut doch einmal, achtet da einmal drauf, wie euer Gegenüber auf die Schwäche von anderen Personen reagiert. Wie er damit umgeht. Ich kann euch nämlich sagen, wenn jemand euch gewinnen will, überzeugen will und sagen will, so, ich bin der Beste für dich oder die Beste für dich, dann weiß er sich zu verhalten. Dann wird er dir gegenüber immer freundlich sein. Aber wie reagiert eine Person auf die Schwäche von anderen? Seine Antwort auf die Schwäche von anderen wird irgendwann auch die Antwort auf die Schwäche von dir sein. Und Freundlichkeit nur als Mittel zum Zweck zu nutzen, zeichnet sehr wahrscheinlich die unfreundlichsten Personen am Ende aus. Nächster Punkt. Noch etwas, das Liebe tut. Wow. Liebe kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Ich habe es definiert, Liebe erlaubt, anderen Personen zu strahlen. Liebe, die wir lernen dürfen, mit der wir leben dürfen, ist bereit, aus dem Scheinwerferlicht herauszutreten, selbst wenn man es vielleicht verdient hat. Liebe ist bereit, den Erfolg von anderen zu feiern. Liebe hat keine Angst davor, wenn andere Erfolg haben. Und das ist so eine wichtige Sache. Und doch fällt sie uns so schwer. Denn wie oft, und ich bin mir sicher, du kennst das auch, haben wir schon dieses Gefühl gehabt, fühlt sich für mich nicht gut an. Warum soll ich der Person das erlauben? Ich habe da nichts von. Warum soll die Person da jetzt, warum wird die jetzt so gefeiert? Warum geht es ihr da so? Wenn es uns, wenn es dir aus irgendeinem Grund schwerfällt, jemandem anderes zu gönnen, dass er im Scheinwerferlicht steht, ohne selber hineinzutreten und zu sagen, ach weißt du, ist nicht schön, was er geschafft hat, ist nicht schön, was sie geschafft hat, ich habe ihr dafür den Rücken freigehalten. Oder ich habe ihr den Tipp gegeben, ich habe geholfen. Ich war übrigens auch jeden Nachmittag dabei, aber hast super gemacht. Ohne so einen Ehemann, ohne so eine Ehefrau wird das ja auch nicht gehen, oder? Wenn dir das irgendwo schwer, wenn es dir schwerfällt, wenn du irgendetwas in dir gibt, das es dir unmöglich macht, dir nahestehende Personen, die du liebst, im Licht stehen zu lassen, im Scheinwerferlicht, dann musst du daran arbeiten. Dann musst du daran arbeiten, denn ansonsten nimmst du dir die Möglichkeit, so zu lieben, wie Gott dich durch Jesus geliebt hat. Wisst ihr, Paulus schreibt ja diese Sätze. Ne? Er schreibt ja auch dieses, sei nicht neidisch, spiele dich nicht auf, sei nicht eingebildet. Er schreibt das alles, sei geduldig. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Und ich denke so, muss das einen Mut gekostet haben, solche Sätze aufzuschreiben? Und ich kann euch das sagen, warum ich das weiß, dass es ihm Mut gekostet hat, weil es mich unheimlich Mut kostet, das jetzt zu predigen, euch zu sagen, was für mich diese Liebe bedeutet, was sie ausmacht. Weil ich stehe hier und denke die ganze Zeit, okay, an dem Sonntag werden sie mich alle anschauen und danach werden sie alle, werden Dinge, Situationen im Kopf haben, wo ich mit Melli in der Ecke gestanden habe oder ihr werdet uns danach die ganze Zeit nur beobachten und mal gucken, ob der das jetzt hinkriegt, was er da vorne sagt. Und ich weiß selber, oh Mann, ich habe da so viel Arbeit vor mir. Geduldig bin ich keinesfalls. Freundlich auch nicht. Neid, ich bin der neidischste Mensch, den ich kenne. Es ist eine riesen, riesen Aufgabe, so zu lieben. Aber wisst ihr, Jesus, Gott wurde Mensch. Jesus, der hatte es verdient, im Scheinwerferlicht zu stehen. Wenn nicht er, wer dann? Er hatte es verdient, im Scheinwerferlicht zu stehen, doch er tat es nicht. Er hielt an seinem Gottsein nicht fest. Er ging nicht in ein Restaurant und sagte, so, mach mal den Tisch frei, Jesus ist hier. Er spielte seine Gottkarte nicht aus, damit alles so läuft, wie es ihm gefällt. Ihm war sein Gegenüber wichtiger. Und wenn unser Retter bereit war, außerhalb des Scheinwerferlichtes zu stehen, obwohl er es verdient hat, Sollten wir es dann nicht auch tun? Was hat Jesus gesagt? Und was fordert er jetzt von uns? Ich will, dass du manchmal auf deine Privilegien verzichtest. Ich will, dass du auf die Ehre verzichtest, die du verdienst. Ich will, dass du auf Möglichkeiten verzichtest, die dir geboten werden. Warum? Um das hervorzuheben, was vielleicht andere Menschen getan haben. Um andere Menschen ins Licht zu stellen. Um sie strahlen zu lassen. Die Frage ist, ob du das kannst. Oder gibt es da etwas, was dich immer wieder dazu antreibt, deinen eigenen Hut in den Ring zu werfen? Oder wenn du als Ehemann, Ehefrau, keine Ahnung, wenn du deine Tochter, deinen Sohn siehst, wen auch immer, bist du derjenige, wenn sie Ehre empfangen, dass du derjenige bist, der immer wieder das Haar in der Suppe sucht, nach dem Haken an allem, da gibt es ja auch noch was zu kritisieren, ne? Also hast du das auch gesehen? Da gibt es ja noch was zu berichtigen. Ich kenne dieses Denken. Doch dieses Denken nimmt uns die Möglichkeit, so zu lieben, wie Gott uns durch Jesus geliebt hat. Also achtet auf eure Reaktion beim Erfolg der Menschen, die euch am nächsten stehen. Achtet auf die Reaktion, die innere Reaktion bei euch schon beim Erfolg der Menschen, die euch am nächsten stehen. Ich meine, Männer, eigentlich ist es doch so einfach, wenn andere Menschen von unseren Frauen schwärmen, mitzuprahlen, oder? Eigentlich geht das ganz einfach. Und Frauen, wenn eure Männer gelobt werden, es ist nicht so schwer zu sagen, meiner. Wie schwierig ist es für dich, den Erfolg von Menschen zu feiern, die dir nahestehen? Wenn es da etwas gibt, mit dem du immer wieder zu kämpfen hast, und wenn du merkst, das fällt mir schwer, dann arbeite daran. Und bitte sage nicht, das ist jetzt einfach meine Schwäche. Ich bin so einer, dem fällt das Haar in der Suppe auf. Ich erkenne halt, wusste es einfach besser und ich konnte nicht anders. So zu lieben, das ist keine Frage des Charakters. Das ist kein Problem des Charakters, das ist ein Problem der Fähigkeit zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Und das ist ein Muskel, den man trainieren kann und den wir trainieren können. Ein letzter Punkt noch, aber der hat es in sich. Paulus nutzt nämlich dann ein Wort, das wir nicht mehr so oft nutzen, ich zumindest nicht, es aber vielleicht häufiger tun sollten. Viertens, Liebe verhält sich nicht taktlos. Passt auf, was andere Übersetzungen schreiben. Andere Übersetzungen schreiben, Liebe ist nicht anstößig. Liebe ist nicht unanständig oder ungehörig. Noch so ein Wort, was wir heute nicht mehr unbedingt nutzen. Synonyme, die einem dafür angeboten werden, sind unschicklich, schamlos, rücksichtslos, unangebracht. Das Englische fand ich stark. Im Englischen wird dort oft mit dishonoring, also frei übersetzt, entehrend übersetzt. Jetzt denk einmal darüber nach. Männer, ich fokussiere mich jetzt mal auf die Männer, die Frauen können das auf sich übertragen. Männer, denkt einfach mal darüber nach, wie einzigartig ihr wärt, wie einzigartig du wärst in dieser Welt und in dieser Kultur, in der wir leben, wenn du heute entscheiden würdest, ab heute werde ich einer Frau gegenüber niemals wieder taktlos sein. Ich werde keiner Frau taktlos mit meinen Worten, mit meinen Blicken, mit meiner Reaktion begegnen. Ich werde niemals wieder taktlos hinter dem Rücken einer Frau mit meinen Freundinnen oder Freunden über sie reden. Was wäre, wenn du sagen würdest, für den Rest meines Lebens werde ich Frauen taktvoll, nämlich auf die Art und Weise, wie Jesus mit mir umging, umgehen? Weißt du, was das für einen Unterschied machen würde? Doch noch wichtiger, weißt du, wie viel Jesus-ähnlicher das in der Art und Weise machen würde, wie du liebst? Wir gebrauchen diesen Begriff taktvoll ja nicht wirklich oft. Also zumindest höre ich ihn nicht oft. Wir reden oft von respektvoll. Und ich finde, das kommt dem sehr gleich. Respektvoll miteinander umzugehen, Respekt vor dem anderen zu haben. Im Grunde bedeutet das ja, der richtige Takt bringt eine Beziehung zum Klingen. Dass es gut klingt. Ne? Der richtige Takt ist das Herz einer erfüllenden Beziehung. Und jetzt eine Definition dieser Liebe, auch von Paulus, aber aus dem Philipperbrief. Liebe achtet die anderen höher als sich selbst. Weil sie es wert sind? Nein. Aber ich behandle sie so, als wären sie wertvoller als ich? Ja, genau. Warum? Weil das die Liebe ist, mit der Jesus uns begegnet ist. Weil das die Liebe ist, die Gott uns durch Jesus gezeigt hat. Als Jesus ans Kreuz ging, was meinst du, was hat er da wohl über dich gedacht? Du bist es wert. Oder dein Leben ist wertvoller als meins. Nee, das war nicht sein Problem. In dem Moment, als er ans Kreuz ging, hat er sein Leben untergeordnet unter dein Leben und hat gesagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir können das, den anderen höher achten als uns selbst. Du kannst das. Ein ganz einfaches Beispiel, um das mal zu verdeutlichen. Stell dir vor, du dürftest in der nächsten Woche, nächsten Samstag, mit deinem Lieblingsschauspieler oder Lieblingsmusiker, Musikerin, Künstler, keine Ahnung, Schriftsteller, du dürftest mit dieser Person ganz alleine, nur du und diese Person, ein Abendessen verbringen. Und jetzt denk mal drüber nach, was würdest du tun? Wie würdest du dich vorbereiten? Denk mal darüber nach, was du alles tun würdest vor diesem Abendessen. Du würdest darüber nachdenken, was du anziehen könntest, denn du willst richtig angezogen sein für dieses Abendessen. Du würdest überlegen, wie du vielleicht deine Dankbarkeit und deine Freude Ausdruck verleihen kannst. Denk mal darüber nach, wie du dich an dem Abend verhalten würdest. So sieht Respekt aus. Das ist taktvolles Verhalten. Es bedeutet, jemanden so zu behandeln, als wäre er wichtiger, wertvoller als ich selber. Und da brauchen wir keine Hilfe für, denn ich sag dir, was du tun würdest. Du würdest die beste Version von dir selbst mitbringen an diesem Tag. Die beste Version von dir selbst würdest du an diesem Abend mitbringen. Du würdest pünktlich kommen. Und wenn die andere Person nicht pünktlich ist, dann würdest du nicht rummollen und sagen so, oh, ich habe nur diesen Abend mit dir, warum bist du zu spät? Du würdest sagen, hey, nicht so schlimm. Es ist eine Freude, es ist eine Ehre für mich, mit dir essen zu dürfen. Wir wissen, wie das geht. Und genau das hat Jesus für uns getan. Er hat uns höher geachtet als sich selbst. Das Kleingedruckte. Wenn wir das jetzt alles haben, wie können wir uns also darauf vorbereiten, auf eine gute Verabredung, auf eine gute Ehe, auf gute Freundschaften? Wie sieht die Vorbereitung aus für eine gelingende Beziehung? Es kann sein, dass du meine Version davon nicht magst. Fühl dich frei. Du kannst gerne ungeduldig, unfreundlich und taktlos durch die Welt gehen und nach der Person suchen, die freundlich und geduldig und taktvoll mit dir umgeht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass diese Person nicht nach dir sucht. Wenn du gewinnen willst, dann musst du dich vorbereiten. Du musst die Muskeln trainieren, die dich zu der Person machen, die Person sucht, die du suchst. Paulus schreibt mit diesem Kleingedruckten, wie du zu der Person wirst, die es wert ist, gesucht zu werden. Das Kleingedruckte hier beschreibt, wie du zu der Person wirst, die es wert ist, gesucht zu werden. Und für euch Verheiratete, dieses Kleingedruckte schreibt euch die Dinge, die euch zu der Person machen, die es wert ist, bei ihr zu bleiben. Und ich weiß, warum ihr heute hier alle so ruhig sitzt und ich verwundert bin, warum so wenig Reaktion zurückkommt. Wir wissen nämlich alle, dass das nicht von alleine geschieht. Wir alle wussten schon, als Ilka 1. Korinther 13 genannt hat, oh, Riesenanspruch, das wird anstrengend, jetzt weiß ich, was kommt. Wir alle wissen, dass Liebe so sein sollte, aber dass das eben nicht so einfach möglich ist. Die Verheirateten unter uns wissen das besser als alle anderen. Nur weil du die richtige Person gefunden hast, wird nicht alles gut und trotzdem eine glückliche, erfüllende Beziehung geschieht nicht von alleine, richtig? Aber ich bin jetzt 13 Jahre verheiratet und ich weiß, dass ein Großteil von euch wahrscheinlich doppelt so lange verheiratet ist oder vielleicht noch länger. Und dennoch, auch wenn das nicht von alleine geschieht, kann ich euch sagen, Ehe macht dich zu einem besseren Menschen. Nicht, weil oder wenn du die richtige Person findest und sie deine Schwächen ausgleicht, nicht deshalb, sondern weil du in der Ehe irgendwann mit deinem wahren Ich konfrontiert wirst. Wisst ihr, so in der Kennenlernphase, in der Beziehungsphase, da weiß man sich zu verhalten. Wir wissen, wie das geht. Aber in der Ehe, da kommt man irgendwann an den Punkt, da wirst du mit dem rohen Ich konfrontiert, mit dem wahren Ich. Und du wirst feststellen, ups, da gibt es ein paar Muskeln, die sind nicht so trainiert, zumindest nicht so, wie sie sein sollten. Und jetzt zahlst du den Preis dafür. Und wahrscheinlich auch dein Gegenüber. Doch das ist eine Möglichkeit. Es ist eine Möglichkeit, die dich zu einem besseren Menschen, zu einem besseren Gegenüber, einer besseren Person machen kann. Und falls du nicht verheiratet bist, hast du jetzt die Möglichkeit, es von Anfang an besser zu machen. Du kannst dich jetzt vorbereiten. Aber eins sage ich dir, dann kommen die Kinder. Und dann musst du wieder ganz von vorne anfangen. Musst wieder neu lernen, was es heißt, geduldig zu sein, freundlich zu sein. Selbstbeherrschung zu haben. All diese Dinge musst du dann plötzlich wieder neu lernen. Doch wie auch immer, jetzt oder bis dahin, was du hier und jetzt tust, wie du dich jetzt im Hier und Jetzt entscheidest, wie du Menschen begegnest, wie du auf ihre Situationen reagierst, auf sie reagierst, auf ihr Leben reagierst, welche Worte du nutzt, was dir dabei wichtig ist, wenn du mit Menschen zu tun hast. All das ist Vorbereitung, all das ist Training, das dich zu der Person macht, die Person sucht, die du suchst, oder was dich zu der Person macht, die dich zu der Person macht, die es wert ist, bei ihr zu bleiben. Und all dieses Kleingedruckte, was uns Paulus im 1. Korintherbrief 13 gibt, und wir werden auch noch ein paar Dinge davon nächsten Sonntag betrachten und dann einen Schritt weitergehen. Ihr Lieben, das wird für uns nicht machbar oder Realität dadurch, dass wir das jetzt alles aufschreiben, ich liebe das, wenn mitgeschrieben wird, und dann an unseren Nachttisch hinlegen und so, ab jetzt schaffe ich das, ich schaffe das, ich werde zu einer besseren Person, ich werde meine Beziehung retten. So wird das nicht Realität. Das ist ein guter Vorsatz, aber die Grundlage haben wir letzten Sonntag gelegt. Jesus sagt, wer mit mir verbunden bleibt und ich mit ihm, der wird reichlich Frucht bringen. Wer in meiner Liebe bleibt, sagt er. Ein Baum kann ich sagen, Frucht entstehe. Es entsteht dadurch, dass der Baum die Wurzeln an die richtigen Stellen ausstreckt. Diese Liebe darf in unser Leben hineinkommen, darf in unserem Leben wachsen. Wir sollen dazu befähigt werden, wir sollen lernen, so zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat, durch die Verbindung mit Jesus. Und das kannst du jetzt und heute schon tun. Du kannst heute sagen, ich will dir nachfolgen. Denn wer Jesus nachfolgt, darf und kann lernen, so zu lieben, wie er geliebt hat. Du bist eingeladen, ihm zu folgen. Heute zum ersten Mal den ersten Schritt zu gehen oder wieder neu oder mit neuer Intention, mit neuer Begeisterung, mit neuer Hoffnung, mit neuem Wünschen, mit neuer Sehnsucht zu sagen, Jesus, hier bin ich. Und du kannst nicht durch Anstrengung deine Beziehung retten, aber du kannst sagen, alles, was wir beiden tun können und was wir uns jetzt vielleicht noch möglich ist, ist zusammen das, was wir haben, vor Jesus hinzulegen und zu sagen, wir brauchen deine Liebe. Denn Jesus will dich mit seiner Liebe beschenken. Seine Liebe soll dir geschenkt werden und dadurch sollst du befähigt werden, genauso zu lieben. Und jetzt Überraschung, dieses Kleingedruckte, diese Liebe ist in allererster Linie erstmal die Liebe, die Jesus zu dir hat. Er ist geduldig mit dir. Er wird dich nie zu etwas drängen oder zwingen. Er wird dir entgegenkommen und deine Geschwindigkeit mitgehen wollen, aber die Frage ist, ob du mit ihm mitgehen willst. Er liebt dich, er ist gütig und freundlich mit dir. Er will dir das da helfen, wo du selber keine Kraft mehr hast, wo du selber nicht kannst, will er da sein mit seiner Kraft. Er ist derjenige, der wünscht, dass du ins Licht kommst und strahlst. Dafür nimmt er sich selber gerne zurück. Er ist derjenige, der dich höher wert achtet als sich selbst und deshalb für dich am Kreuz gestorben ist. Und wir können uns von dieser Liebe beschenken lassen. Diese Liebe kann uns verändern, kann unsere Beziehungen verändern und kann uns besser machen in der Art und Weise, wie wir Beziehungen leben. Und wir werden nächsten Sonntag da weiter reinschauen. Wir werden da reinschauen, wie wir Erwachsene werden in der Art und Weise zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Jetzt möchte ich beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht etwas verlangst. Wenn du von Liebe sprichst, dann ist das nichts, was du uns aufdrängst, was du uns aufzwingst, eine Form, die wir mit unserer Anstrengung schaffen müssen, sondern das ist in erster Linie eine Liebe, nach der wir uns ausstrecken dürfen, die wir empfangen dürfen, in die wir hineintreten dürfen, mit der du uns beschenken willst. Und dann willst du uns an die Hand nehmen und du willst uns lehren, was das bedeutet, was du für uns empfindest und aus dieser Erfahrung heraus, dass du bereit warst, mich höher zu achten als dich, entsteht in mir und kann in mir die Kraft und Möglichkeit entstehen, auch meine gegenüber so zu behandeln, so zu lieben. Und Jesus, ich bete darum, dass du uns mit dieser Liebe heute Morgen hier begegnest, dass du zu uns sprichst. Wir haben letzten Sonntag hier Karten verteilt. Karten, wo wir uns vornehmen konnten, an einer Eigenschaft unseres Charakters, wie wir Beziehungen leben, zu arbeiten. Und ich bitte dich, dass du uns auch heute wieder eine Eigenschaft bewusst machst oder wieder neu in Erinnerung rufst, an der du mit uns arbeiten willst und dass wir uns in diesem Bereich nach dir ausstrecken und von dir Hilfe bekommen. Schenk uns deine Kraft in der Art und Weise, wie wir lieben. Amen.